Es ist Samstag, der 31. Mai.
Apokalypse und Filterkaffee. Der Presseclub mit Markus Feldenkirchen.
Friedrich Merz hat offenkundig den letzten Apofika Presseclub gehört. Plötzlich distanziert er sich vom israelischen Vorgehen in Gaza und kritisiert die Regierung Netanjahu scharf. Wer daraufhin reflexartig Antisemitismus kräht, hat das Prinzip von Freundschaft nicht verstanden. Der schwarz-rote Koalitionsausschuss hat diese Woche erstmals getagt. Einstimmig beschlossen wurde, dass die Wirtschaft künftig wieder brummt. Das Zentralkomitee unter Leitung von Friedrich Merz zeigte sich mit dem Fünfjahresplan für Wachstum und Wohlstand äußerst zufrieden. Jetzt muss nur noch die Realität mitspielen. Die AfD soll ihre Bundesgeschäftsstelle in Berlin-Reinickendorf räumen. Die Vermieterin hat eine Klage vor Gericht eingereicht. Auslöser ist die große Party nach dem Erfolg bei der Bundestagswahl. Da schlugen Weidel und Co. offenbar über die Stränge. Alice, who the fuck is Alice? Vielleicht hätte mal jemand nach den Rechten sehen sollen. Was man jenseits des Mietrechts tun kann, um völkische Jubelsausen künftig zu verhindern, darum geht's heute bei uns, verbieten oder wegregieren, der Apofika Presseclub mit diesen Gästen. Meiner Spiegelkollegin Ann-Kathrin Müller, sie ist eine der profiliertesten Kennerinnen der AfD und war auch eine der ersten, die das Verfassungsschutzgutachten zur AfD vorliegen hatte und journalistisch auswerten konnte. Da in diesem Gutachten auch zig Artikel und Recherchen von ihr auftauchen, wird sie über den Inhalt nicht allzu überrascht gewesen sein. Felix Serrao, er ist, wie es in der Schweiz so schön heißt, Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung in Deutschland und gilt als eine der konservativsten Stimmen in Berlin, auch wenn er sich selbst als Liberalen bezeichnet. Das hatten wir hier schon mal. Von einem AfD-Verbot hält er, um das mal zu spoilern, noch weniger als die Schweiz vom Sozialismus. Iris Seyram, sie ist eine hochkompetente und bestens informierte Journalistin im ARD-Hauptstadtbüro, aber, und das ist zumindest heute das Tolle, sie ist auch Juristin. Sie bringt damit alles mit, was wir für diese Debatte brauchen, bundespolitische Weitsicht und juristischen Durchblick. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr drei da seid.
Vielen Dank.
Hallo.
Hallo.
Ja, wir reden jetzt und ihr könnt nicht nur uns zuhören, sondern auch selbst mitdiskutieren auf Campfire FM, der neuen App. Dort könnt ihr uns schreiben, welche Positionen und Argumente ihr einleuchtend oder weniger überzeugend findet und die Debatte unter euch auch fortführen. Fair und gesittet, ganz im Geiste dieses Presseclubs. Ich bin gespannt. Die Bundesregierung hat diese Woche mehrere Gesetzesänderungen zur Begrenzung der Migration auf den Weg gebracht. Die Möglichkeit zur Einbürgerung nach 3 Jahren wurde gestrichen, der Familiennachzug für subsidiär Schutzbedürftige ausgesetzt und das Ziel der Begrenzung der Migration im Aufenthaltsrecht wieder aufgenommen. Innenminister Alexander Dobrindt hat uns freundlicherweise auch noch erklärt, warum die neue Bundesregierung genau das tut.
Wenn man sich auch Wahlergebnisse anschaut, ich rate nicht dazu, auf Wahlergebnisse zu reagieren, indem man meint, man könnte politische Strömungen wegverbieten. Man muss sie wegregieren. Und das heißt, Probleme lösen in diesem Land. Genau das tun wir an dieser Stelle.
Wegregieren statt wegverbieten. Gemeint ist die AfD, für die Migration quasi die Ursache aller Probleme ist. Gemeint ist aber sicher auch Dobrindts Kabinettskollege und Bundesfinanzminister Lars Klingbeil von der SPD. Der hat sich am Wochenende nämlich offen für ein Verbotsverfahren gegen die AfD gezeigt und das hier gesagt.
Wenn der Verfassungsschutz feststellt, dass das eine gesichert rechtsextreme Partei ist, dann müssen alle Maßnahmen ergriffen und geprüft werden, die ergriffen werden können in diesem Land, um unsere Verfassung zu schützen.
Wegregieren oder wegverbieten, wie umgehen mit der AfD, darüber ist sich offensichtlich auch die Bundesregierung sehr uneins. Und ich vermute mal, das wird hier nicht ganz anders aussehen. Iris, kannst du erstmal die juristischen Hürden, die uns das Grundgesetz gibt, vielleicht mal einordnen? Wie schwer ist es, eine Partei tatsächlich verbieten zu lassen?
Aber Markus, du weißt ja, ne, wenn du einen Juristen vor dir hast, dann hast du eingerissen und 5 verschiedene Meinungen. Aber ich glaube, was gerade das Parteiverbot angeht, was ja im Grundgesetz Artikel 21 Absatz 2 geregelt ist, da sind sich relativ viele einig, dass das wahnsinnig schwer ist. Die Hürde liegt sehr hoch. Und das Wichtige ist, dass das Bundesverfassungsgericht auch die Entscheidungskompetenz, das Monopol hat, zu sagen, ja, diese Partei ist verfassungswidrig, weil es muss nämlich, anders als für die Beobachtung für das Bundesamt für Verfassungsschutz, muss hinzukommen, dass die Partei wirklich aktiv und kämpferisch gegen die sogenannte freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht. Ne? Mhm. Also es ist, das schon alleine ist ein Riesenbegriff und das füllt wahrscheinlich genauso viele Bücher wie in der Humboldt-Universität, wie Podcasts, genau, um das nämlich auch auszufüllen.
Nach Artikel 21 Absatz 2 sind Parteien dann verfassungswidrig, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche und demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden. Ann-Kathrin, ist die AfD genau das?
Meines Erachtens ja. Nach allem, was ich jetzt in den letzten Jahren über sie gelernt habe, recherchiert habe und so weiter, das sind jetzt über 6 Jahre, die ich mich mit der Partei beschäftige, würde ich das mit ja beantworten.
Felix, du hast die Forderung nach einer Überprüfung der Partei als antidemokratisch bezeichnet. Das Grundgesetz hat uns das Schwert des Parteiverbots zwar an die Hand gegeben. Warum soll es antidemokratisch sein, eine Partei, bei der es berechtigte Zweifel an ihrer Verfassungstreue gibt, nicht zu überprüfen?
Also erstmal würde ich ein Fragezeichen setzen hinter der Verfassungsfeindlichkeit und auch gerade, was die Kollegin gesagt hat, der kämpferischen Haltung dabei. Das ist, glaube ich, bislang nicht belegt. Und das ist auch nicht belegt durch das Gutachten des Verfassungsschutzes, das ja mittlerweile auf allen möglichen Plattformen einsehbar ist. Die Partei ist ohne jeden Zweifel illiberal. Sie ist in ganz vielen Fällen, und das zeigt das Gutachten, unappetitlich, vulgär, auch rassistisch. Aber dass sie das Grundgesetz abschaffen wollte, dass sie diese Republik in Gänze ablehnt und dass das nicht nur einzelne Stimmen von der Basis der Partei sind, sondern erklärter Wille auch der Parteiführung, da überzeugt mich die Beweisführung bisher wirklich nicht.
Es gibt ja noch gar kein Verbotsverfahren. Das eine ist ja der Bericht des Verfassungsschutzes, über den werden wir gleich noch ausführlich debattieren. Das andere wäre das Verbotsverfahren, was ja erstmal angestrengt werden muss. Und dann gibt es eine neue Beweisaufnahme. Und wie gesagt, unser Grundgesetz hält die Möglichkeit eines Parteienverbots für möglich. Die Option gibt es. Was findest du falsch darüber zu reden? Ist dir das Grundgesetz hier zu vogue, dass es überhaupt diese Option gibt?
Nein, ich finde die Diskussion absolut wichtig und legitim und ich finde es auch absolut okay, dass man da anderer Meinung ist. Ich bin ganz neugierig, was die Kollegin Ann-Kathrin Müller im Laufe der nächsten Stunde oder so uns noch an Argumenten irgendwie auf den Tisch packen wird. Nein, natürlich, man kann diese Diskussion führen. Ich habe nur gesagt, dass das, was ich bisher gesehen habe an möglichen Belegen für diese kämpferische Haltung gegen die freiheitliche Grundordnung, dass mich das nicht überzeugt. Und nochmal, auch zur Erinnerung, das Grundgesetz hat einen sehr weiten, sehr toleranten, sehr liberalen auch Begriff von Meinungsfreiheit. Also es ist explizit erlaubt, auch Organe des Staates zu kritisieren, auch scharf zu kritisieren. Also dieser neue Tatbestand des Verfassungsschutzes, die Delegitimierung des Staates, die ist ja auch juristisch höchst umstritten. Also es gibt eine ganze Reihe namhafter Juristen, die sagen, da hat sich der Verfassungsschutz wirklich ein Ei gelegt, weil das ist vom Grundgesetz explizit erlaubt. Also ganz vieles, was die AfD da von sich gegeben hat und was man in diesem Gutachten findet, mögen wir alle miteinander unappetitlich finden, aber es ist völlig fein mit dem Grundgesetz.
Ich hatte gerade den Eindruck aus dem Augenwinkel, dass Ann-Kathrin schon mehrfach hätte etwas ergänzen wollen.
Ja, ich glaube, wir müssen vielleicht einmal auch einen Schritt zurücktreten und mal erklären, was heißt denn kämpferisch? Weil das klingt ja nach Gewalt. Und das stimmt nicht. Also es explizit hat Karlsruhe selbst, das Bundesverfassungsgericht, festgelegt, dass eine Partei auch dann verfassungswidrig sein kann, wenn sie ihre verfassungsfeindlichen Ziele ausschließlich mit legalen Mitteln und unter Ausschluss jeglicher Gewaltanwendung verfolgt. Jetzt hätten wir sogar bei der AfD immer wieder Gewalttaten vernetzt mit den Leuten. Es gibt rechtsterroristische Ermittlungen und so weiter und so fort im Umfeld von Mitgliedern. Wir haben eine Abgeordnete, die in Haft genommen wurde, weil sie Umstürzler in den Bundestag lenken sollte und so weiter. Aber das bräuchte es nicht für eine Verfassungswidrigkeit, sondern bei Kämpferisch geht es eben darum, dass man das System auf eine Art und Weise kämpferisch ablehnt. Das Wichtigste ist eigentlich das Planvoll. Und auch da denkt man ja, planvoll heißt, die müssen irgendwie in der Schublade so ein Papier haben. Da stehen dann 10 Schritte drauf, das machen wir für den Tag X oder so. Sowas zum Beispiel. Auch das ist nicht gemeint. Das hat Karlsruhe auch nochmal auseinandergefieselt in den letzten Jahren. Planvoll bedeutet tatsächlich, dass man eine Mitgliederstruktur hat, dass man eine Finanzstruktur hat und dass man zu Wahlen antritt. Ich glaube, da würde niemand hier bezweifeln, dass die AfD all dies tut. Und dann geht es eben um das andere. Und was jetzt gerade angesprochen wurde, ist ja eher eine Frage, das Gutachten soll ja nach dem Gesetz für den Verfassungsschutz beurteilen, ob etwas eine rechtsextremistische Bestrebung ist. Und die Frage, die das Gericht sich stellt, ist es verfassungswidrig? Ich persönlich würde sagen, beides trifft zu, aber es sind natürlich unterschiedliche Dinge, also das kann man nicht vermischen.
Gibt es von dem, was Ann-Kathrin gesagt hat, ein Argument, bei dem du mitgehst, Felix?
Bisher bin ich noch nicht überzeugt, nein. Also ich möchte mal ein konkretes Beispiel nennen. Also eine Äußerung, die auch in diesem Gutachten auftaucht, die wohl, glaube ich, unter diesen Bereich Delegitimierung des Staates fällt, von René Springer, dem AfD-Politiker, der gesagt hat, also die Gewaltenteilung gäbe es in Deutschland nur noch auf dem Papier. Und da würde ich sagen, also erstmal ist es eine hanebüchene Aussage, aber die ist doch erstmal, finde ich, nicht im Widerspruch zum Grundgesetz. Weil er sagt ja nicht, wir wollen die Gewaltenteilung abschaffen, sondern in dieser Aussage steckt ja sozusagen der Vorwurf, die Gewaltenteilung wird nicht ausreichend geachtet. So, also da würde ich sagen, ja, die Aussage als solche kann man in Zweifel ziehen, aber die ist doch jetzt nicht kämpferisch gegen das Grundgesetz gerichtet. Und das nur als ein konkretes Beispiel. Davon gibt es zig Beispiele, wo die Aussagen als solche hanebüchen oder auch aggressiv sein mögen, aber nicht grundgesetzwidrig.
Ich finde das total interessant, wenn man so auf das Gutachten blickt. Ich meine, das sind 1108 Seiten, glaube ich. Und da soll dann jeder einzelne Satz genau alle Kriterien erfüllen. So ist es ja nicht gedacht. So hat das auch nie jemand behauptet. Sondern das Gutachten macht eben verschiedene Kategorien auf. Dann ist das eine gegen Menschenwürde, das andere gegen Rechtsstaatprinzip, das andere gegen Demokratieprinzip. Und listet dann eben Beispiele auf. Und die stehen dann in der Gesamtheit dafür, aber nicht jeder einzelne Satz muss jetzt sozusagen jedes Element enthalten, um dann diese Definition zu erfüllen. Und wie gesagt, da geht es darum, ist es rechtsextrem oder nicht. Jetzt kannst du ja argumentieren, dass das dann nicht rechtsextrem ist aus deiner Warte. Aber man muss einfach vielleicht auch da nochmal einen Minischritt zurück tun. Am Ende für die Verfassungsfeindlichkeit reicht es, wenn es gegen eins dieser drei Prinzipien geht. Da gibt es auch so ein Missverständnis in der öffentlichen Debatte, dass es immer heißt, auch weil der Innenminister das leider so gesagt hat öffentlich, dass es gegen alle drei Bereiche genügend vorliegen müsse, um sie verbieten zu können. Stimmt auch nicht, weil sich das bedingt.
Darf ich kurz eine Gegenfrage stellen?
Natürlich.
Ann-Kathrin, würdest du denn zum Beispiel sagen, dass ein Satz wie der Islam gehört nicht zu Deutschland verfassungsfeindlich und rechtsextrem ist?
Wenn er eben in Kombination mit dem ganzen anderen, der Programmatik oder der Äußerung der AfD ist.
Einfach mal nur der Satz. Wenn du den irgendwo so liest, würdest du sagen, ja, der erfüllt genau diese Voraussetzung.
Das kommt ja auf den Kontext an. Also da geht es ja dann eben darum, bedeutet das auch eine Abwertung aller Menschen, die islamischen Glaubens sind? Mache ich die dann zu Passdeutschen oder Ähnlichem oder nicht?
Also warum ich die Frage stelle, das ist auch ein Zitat von Horst Seehofer. Das hat er 2008 mal zur Bild-Zeitung gesagt. Und das ist eines von vielen, finde ich, eindrucksvollen Beispielen aus diesem Buch über den Verfassungsschutz von Ronen Steinke, dem Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, mit dem er belegt, dass der Verfassungsschutz, der bekanntlich eine politisch weisungsabhängige Behörde ist, eben tatsächlich auch in ganz vielen Fällen politisch beeinflusst wird. Also es gab ja mal ein Gutachten, wo genau dieser Satz als Beleg drin stand für die Verfassungsfeindlichkeit der AfD. Und dann soll, so Ronen Steinke, Seehofer interveniert haben oder interveniert haben lassen und dieser Satz verschwand wieder. Weil man wollte nicht sagen, schau mal, lieber AfD, sowas kannst du nicht sagen, wenn es der Innenminister selbst gesagt hat.
Jetzt gehen aber mehrere Sachen durcheinander. Also vielleicht müssen wir ganz kurz auch nochmal ganz klar trennen. Also was du jetzt gerade ansprichst, ne? Also wie das Bundesamt für Verfassungsschutz aufgegleist ist, eben als weisungsabhängige Behörde eines naja, am Ende des Tages doch politisch besetzten Ministeriums. Das ist ein Kritikpunkt, finde ich, den man grundsätzlich aufmachen kann.
Da reden wir später auch noch intensiver drüber.
Fände ich nämlich auch total spannend. Das andere ist eben, was jetzt in diesem Gutachten steht. Es mag das in der Vergangenheit gegeben haben, aber man muss jetzt natürlich gucken, was hat man in diesen 1100 Seiten drin. Und da muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass der Verfassungsschutz selber sagt, dass gerade diese Punkte, ne, dass das gegen die Rechtsstaatlichkeit ist oder gegen Demokratie, dass das gar nicht so die gewichtigen Ansätze in der Partei sind. Das hat im Übrigen auch das OVG Münster schon so gesehen, ne, dass das in der Argumentation von den Beamten nicht so stark war. Der Fokus liegt tatsächlich auf der Frage Menschenwürde. Ne? Also, dass man eben vor allen Dingen den Gruppen aus dem arabisch-muslimischen Raum, dass man die eben so als, ich sag's jetzt mal, Menschen zweiter Klasse sieht. Und das wird eben belegt mit solchen Aussagen wie Passdeutsche, ne, Remigration jetzt, keine Lust auf Messer-Alis. Also da gibt es ganz, ganz viele Beschreibungen in diesem Gutachten. Und die andere Frage ist, und da bin ich ein bisschen bei dir, Felix, die andere Frage ist, hat die AfD in ihrer Programmatik wirklich vor, die Menschenwürde aktiv abzuschaffen? Das ist auch eine Frage, die ich jetzt so in dem Gutachten noch nicht beantwortet sehe tatsächlich.
So, und ich merke, ihr wollt unbedingt über dieses Gutachten, die 1100 Seiten reden. Ich habe schon eben gesagt, also es gibt einen Unterschied zwischen dem Gutachten und einem möglichen Verbotsverfahren, was erstmal angestrengt werden müsste, nämlich zum Beispiel vom Bundestag, vom Bundesrat. Es gab auch in der jetzt hinter uns liegenden Legislatur den Versuch von 124 Bundestagsabgeordneten, quasi diesen Antrag für das Organ Bundestag zu stellen. Es gab aber keine Mehrheit. Die Frage ist, wird es in der nun beginnenden Legislaturperiode jetzt im Bundestag einen erneuten Versuch gehen oder kommt es über die Länder oder kommt es über den Bundesrat? Aber gut, der Bericht des Verfassungsschutzes. Ann-Kathrin, du konntest als eine der ersten Journalistinnen das über 1000-seitige Gutachten einsehen. Beschäftigt sich ja schon seit Jahren mit der Partei. Hast du irgendetwas Neues daraus gelernt?
Also so ein paar Details, die ich tatsächlich auch wahrscheinlich nicht hätte so rausbekommen können, nämlich nochmal irgendwie die alten Flügelstrukturen, wo die jetzt noch aktiv sind, was es da noch für Treffen gab. Da gab es, also liest sich so, als gab es da Observationen. Auch bestimmte Finanzdinge, also dass zum Beispiel aus der AfD, aus der Bundespartei und den Landesverbänden 300.000 Euro an einen rechtsextremen Verein gingen, aus dem Vorfeld, dem sogenannten, also diesen Organisationen rund um die AfD, die ihr seit Jahren helfen, sozusagen die Diskursverschiebung zu schaffen. Und ansonsten war es tatsächlich viel von dem, was ich jetzt nicht überraschend finde, aber in der Geballtheit dann doch nochmal, also vielleicht nochmal ein, die Verbindung zu dem Schritt davor, wenn man halt sieht, 400 Seiten allein über Menschenwürde und das ist eben nicht nur, also viel auch genau über das, was Iris sagt, aber eben auch über andere Menschengruppen, Minderheiten und so weiter. Dann hat man eben das doch nochmal in dieser Massivität. Und da ist der Verfassungsschutz sehr differenziert an vielen Stellen. Ich glaube eben genau wegen solcher Vorfälle wie mit Seehofer damals, wo sie dann eben schreiben, nicht jede Kritik an Migration, auch wenn man sagt, man will überhaupt keine mehr, heißt nicht automatisch Verfassungswidrigkeit, aber eben in dieser Abwertung der Menschenwürde. Und ich meine, das ist nun mal unser wichtigster Artikel im Grundgesetz, Artikel 1. Ja, das war dann schon interessant.
Aus diesen 400 Seiten habe ich mal zwei Beispiele rausgesucht für unsere Diskussion. Da wird eben zitiert der Berliner Abgeordnete der AfD Gunnar Lindemann, der Zugewanderte mit Waschbären verglichen hat. Eine unkontrollierte Ausbreitung kulturfremder Spezies stellt immer eine Gefahr für die jeweils heimischen Ökosysteme dar. Zitat Ende. Dann gibt's die AfD Sachsen, die im Wahlkampf offene Diskriminierungsabsichten postuliert hat. Ein Babybegrüßungsgeld solle es nur für Eltern mit, Zitat, alleiniger deutscher Staatsbürgerschaft geben. Kita-Plätze auch fast nur noch für diese. Andere Funktionäre forderten, die Ausbürgerung von Kriminellen zu prüfen oder Strafen für Integrationsverweigerer zu verhängen. Also hier ist dieser ethnisch abstammungsmäßige Volksbegriff, so der Verfassungsschutz, der einen Grundkonsens in der Partei bilde. Felix, wenn du das hörst, was ich gerade hier zitiert habe, macht dir das keine Sorgen?
Doch, absolut. Ich finde, das sind Beispiele auch für eine Verrohung nicht nur der politischen Rechten im Allgemeinen, sondern dieser Partei im Besonderen. Und es ist ja auch besorgniserregend, dass solche Wortmeldungen kaum kritisiert werden aus der Partei. Also wenn man sich anschaut, wie beispielsweise die Jette Nizat jetzt gerade irgendwie nicht nur von Cem Özdemir und Daniel Bayers und anderen kritisiert wird, weil sie einen Pulli getragen hat, auf dem ACAB All Cops Are Bastards stand, dann würde man sich wünschen, dass es so eine innere Hygiene, die es auf der Linken gibt, die da funktioniert, auch auf der Rechten gibt. Aber da haben die mittlerweile in der AfD eine Art Bunkerhaltung und Freund-Feind-Wahrnehmung, die das völlig verhindert. Also falls es da Kritik geben sollte, die dringend notwendig wäre, dann findet sie nur hinter verschlossenen Türen statt.
Ich habe ja Ann-Kathrin gefragt, ob sie aus diesem Bericht was Neues gelernt hat. Lässt dieses Gutachten für dich die AfD nochmal in einem neuen Licht erscheinen?
Nein, weil auch solche krassen Beispiele sind jetzt, die gibt es ja schon seit Jahren. Also ich habe auch mal in einem
Kommentar, das heißt
ich
auch
gar nicht, wenn ich das noch so kurz sagen darf, ich habe auch in einem Kommentar schon mal vor einigen Jahren geschrieben und auch mit etlichen Beispielen, dass die AfD für mich kommuniziert irgendwie wie eine Klowand. Also so, wenn man irgendwie auf einer öffentlichen Toilette sitzt und da so die Schmierereien an den Wänden sitzt, so kommuniziert die AfD sehr, sehr oft.
Ann-Kathrin?
Das Bundesamt für Verfassungsschutz ist an sich deswegen gar nicht die ideale Quelle nur. Also ich meine, man könnte auch mit eigenen Augen, mit journalistischen Mitteln ja all diese Dinge sehen und beschreiben. Und man ist ja sogar schneller als so eine Behörde, die zu allem ein Vermerk anlegen muss und die sich irgendwie natürlich aber dafür sehr systematisch durch all diese Ebenen der Partei irgendwie wühlt. Stattdessen könnte man ja auch gucken, wie haben sich die Machtverhältnisse in der AfD verschoben? Wer ist da gerade das wichtige Zentrum? Wer hat sich da durchgesetzt in diesen ganzen Kämpfen? Und da sieht man eben, dass die, die mit so einer völkischen Ideologie überhaupt keine Probleme sind, einfach seit zweieinhalb Jahren komplett alleine den Ton angeben. Und alle die, die für irgendwie ein bisschen Zurückhaltung oder mal öffentliches, bis auf vielleicht in NRW ein Teil, weg sind und oder raus sind oder still sind. Also da hat man eben kein Gegengewicht mehr. Und deswegen geht diese Partei immer weiter diesen Weg. Und deswegen ist sie auch geschlossener und streitet sich öffentlich weniger. Und dann verselbstständigt sich das zum Teil auch.
Das ist auch das eine Erkenntnis aus dem Gutachten. Die haben gesagt, es haben sich eigentlich drei Elemente herausgebildet für die AfD in der Vergangenheit. Und das ist einmal dieses, dass sie sich ideologisch homogenisiert haben, ne, dass die eben keine Parteistreitigkeiten mehr öffentlich austragen. Die sind professionalisiert und die sind sehr, ja, sehr populär. Und das muss man zur Kenntnis nehmen, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Es gibt aber anscheinend in der Bevölkerung gerade das Bedürfnis, eben eine strengere Migrationspolitik zu bekommen. Ob sie jetzt wirklich realistisch ist oder nicht, ist auf einem ganz anderen Blatt. Aber der Wunsch ist da. Und die Beispiele, die du gerade vorgetragen hast, das sind total spannend. Die habe ich mir nämlich auch angeguckt, weil die AfD liebt ja Tiervergleiche. Ne? Also das mit dem Waschbären ist ja nur eins. Die haben ja, keine Ahnung, wenn du das so durchgehst, ne, dann einmal mit dem Löwen und einmal, ach, ich weiß nicht, mit dem Pferd und Hund und hast du nicht gesehen. Also es ist irgendwie so deren Ding. Interessanter fand ich das Sachsen-Beispiel mit dem Babybegrüßungsgeld, weil da habe ich kurz gedacht, das könnte so ein Moment sein. Das könnte so ein Punkt sein, wo die an die Andersartigkeit, dass du einen Migrationshintergrund hast, eine Rechtsfolge knüpfen. Aber sie schreiben deutsche Staatsbürger. Sie schreiben nicht deutscher Staatsbürger ohne Migrationshintergrund, sondern sie schreiben deutscher Staatsbürger. Und insofern bewegen sie sich da wieder in so einem Bereich, wo man sagen könnte, dass diese Differenzierung zulässig ist, zumal du im Grundgesetz durchaus an verschiedenen Stellen, also nicht nur ist davon auch von der Kultur, von der Volkskultur die Rede, sondern es macht auch tatsächlich manchmal einen Unterschied zwischen einem deutschen Grundrecht oder einem universellen Grundrecht.
Wenn man das dann daran knüpft, dass aber natürlich in den Äußerungen der Funktionäre, ich meine, auch das steht im Gutachten, aber auch das kann man selber feststellen, dass die AfD sozusagen in den Aussagen der Funktionäre immer weiter geht als das, was sie auf Papier schreiben, also in Programme wie in dieses, dann ist das ja wieder geknüpft an, wir wollen alle, die andersartig sind, gerne raushaben. Ich meine, Björn Höcke sagt öffentlich, er würde gerne bis sozusagen vor Gastarbeiter alles zurückdrehen. Das heißt, alle seit den 50er, 60er Jahren raus. Das ist einfach das, was er öffentlich auf Bühnen sagt. Dann ist man eben, dann hat man am Ende nur noch die Staatsbürger, die dann halt auch in Anführungszeichen Bio-Deutsche sind. Ne? Mhm.
Zugleich, ganz kurz, wenn ich ergänzen darf, das stimmt natürlich, dass er das sagt. Sagt Alice Weidel, das hat sie bei uns im Interview gesagt, gesetzestreue Muslime sind uns irgendwie herzlich willkommen. So. Also ich glaube, richtig ist der Befund, dass sich die Partei in den vergangenen Jahren, das ist ja auch durch viele prominente Weggänge irgendwie deutlich belegt, immer weiter radikalisiert hat. Aber es ist nicht so, als würden nicht noch auch hitzige Diskussionen dort stattfinden. Also beispielsweise über den Umgang mit dem Islam, mit Muslimen, also jemand wie Maximilian Krah glaubt ja, da ist ein gewaltiges Wählerpotenzial, oder auch der Umgang mit Russland. Ja, also wir erinnern uns, Herr Krupalla war schon während des Ukraine-Kriegs einmal in der russischen Botschaft in Berlin zu Besuch. Dieses Jahr am 8. Mai wurde dann die Order ausgegeben, da bitte schön nicht hingehen. Und wenn man sich so in den im Vorfeld der Partei umschaut und so die Blogs liest, das wird da durchaus sehr, sehr kritisch auch gesehen. Da wird dann geschimpft, oh Gott, jetzt findet die Melonisierung der AfD statt. Alles viel zu zahm, viel zu Mainstream, viel zu brav.
Mhm. Jetzt haben wir aus den Beispielen und das, was Ann-Kathrin und Iris gesagt haben, gehört, dass der Verfassungsschutz eben sagt, dass der ethnisch abstammungsmäßige Volksbegriff ein Grundkonsens in der Partei AfD ist. Siehst du das genauso oder sagst du, wie viele, die der AfD dann auch irgendwie ein bisschen beispringen wollen, es gibt die radikalen Einzelfälle, aber es ist nicht der Grundkonsens in der Partei?
Ich glaube, so weit würde ich jetzt gar nicht gehen wollen, weil ich bin kein rund um die Uhr AfD-Beobachter und kenne jetzt auch die einzelnen Landesverbände nicht gut genug. Was ich weiß, ist, dass es natürlich auch AfD-Abgeordnete gibt mit Migrationshintergrund. Das Zitat von Alice Weidel über Muslime habe ich gerade gebracht. Aber zweifelsohne ist die AfD die Partei, die diesen Volksbegriff, wir hatten letztes Mal in der Sendung ja auch die Diskussion darüber, da habe ich ja gesagt, also im Grundgesetz ist der durchaus ja auch vorhanden, nicht wahr? Also neben der Staatsangehörigkeit gibt es sozusagen auch noch den deutschen Volksbegriff und der ist auch nicht grundgesetzwidrig. Aber dass der überhöht und mitunter auch völkisch überhöht in der AfD vorhanden ist und sicherlich nicht nur mit vereinzelten Meinungen in irgendwelchen Ostverbänden, ja, das ist sicherlich so.
Ich wollte noch ergänzen, weil das vielleicht auch ein bisschen missverständlich ist. Alleine nur, dass du diesen ethnisch abstammungsmäßigen Volksbegriff präferierst, ja, dass du den gut findest, das alleine reicht nicht für eine Verfassungsrelevanz aus. Ja. Es ist wirklich nötig, dass du daran eine Rechtsfolge knüpfst im Sinne von, du behandelst den einen eben anders oder schlechter als den anderen. Das ist ganz wichtig. Das hat auch das Oberverwaltungsgericht Münster in seiner Entscheidung, wo es noch um den Verdachtsfall ging, auch ganz klar nochmal gesagt.
Und da nochmal bei dem Beispiel, was wir eben hatten, Forderung, also Kita-Plätze nicht für alle. Du dürftest es nicht machen bei Leuten, die deutscher Staatsbürger ist, aber du kannst sagen, alle deutschen Staatsbürger kriegen einen Kita-Platz. Bei all denen, deren Aufenthaltstitel ein anderer ist, da dürfen wir sagen, ihr habt dieses Recht nicht.
Ich traue mir jetzt diese Subsumption so ad hoc nicht zu, aber um eben diese Menschenwürde-Garantie so zu tangieren, könnte ich mir vorstellen, dass sie hier sich in einem anderen, also in einem Bereich bewegen, der jetzt noch nicht so ganz klar eindeutig juristisch bewertbar ist.
Ann-Kathrin, ist für dich dieses völkische Denken nicht nur rechtsextrem, sondern auch verfassungsfeindlich?
Auf jeden Fall, weil es eben den Grundprinzipien der freiheitlich-demokratischen Grundordnung widerspricht. Das kann man ja auch nachlesen, eben in den Urteilen aus Karlsruhe, wie die das definieren. Ich würde vielleicht noch ein Zitat ergänzen, wenn wir schon so mit Zitaten unterwegs sind. Wenn wir dann den Landeschef aus Brandenburg haben, der oder der Spitzenkandidat auch war, jetzt bei der Landtagswahl bei der letzten, der dann sagt, es gäbe nur noch 20, 30, 40 Millionen Deutsche im Land. Und wir haben 82. Dann kann man sich ja ausrechnen, wen er damit meint. Nämlich alle die, die auch überhaupt keine migrantische Biografie, sonstige Wurzeln irgendwo haben. Der Landesverband Brandenburg hat außerdem zu den Landtagswahlen, genau wie die anderen beiden dann zum Teil auch, da gab es zum Teil gemeinsame Kampagne über die JA, zum Teil einzelne, hat KI unterstützte Videos gemacht, in denen man sehr blonde oder hellbraune oder brünette Menschen sozusagen mit blauen Augen gesehen hat, die dann sozusagen sich verteidigen mussten gegen dunkelhäutigere Menschen oder dieses Abschiebevideo oder so. Ja, also das ist sehr, sehr klar. Ich meine, die JA hatte ein T-Shirt auf dem Parteitag irgendwie mit White Boy Summer. Es geht schon sehr klar in diese Richtung. Ja. Der Spitzenkandidat redet auch über Weiße. Ja, also das wird immer deutlicher und da gibt's keine Kritik, gar keine. Es hat niemand gesagt, boah, die Brandenburger haben voll drüber hinaus. Na, die einzige Kritik, die es, glaube ich, gab, war Kubertan.
Ja, aber es integriert
nicht,
jetzt
nicht, weil sie zu radikal war.
Nein, nur nochmal, also da gab es schon eine Diskussion in der Partei, also auch wie man mit ihr umgeht.
Genau, aber das war größtenteils sozusagen diese Frage, sind die zu radikal, müssen wir die deswegen auflösen, war für uns hauptsächlich, wollte man die enger ranholen, damit sie nicht verboten werden kann.
Wenn der Spitzenkandidat der AfD in Brandenburg sagt, es gäbe nur 20 bis 30 Millionen richtige Deutsche. Iris, du hast Migrationshintergrund. Denkt der dann, also so jemand wie du zählt nicht dazu?
Ja, absolut. Aber Markus, wenn ich ganz ehrlich sein darf, das ist jetzt ein Erfahrungswert. Ich bin jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre hier auf dieser Welt, dass man das so mitbekommen hat, dass gewisse Menschen hier anders gesehen werden. Das begleitet mich wirklich leider mein ganzes Leben lang. Also mit ätzenden Witzen über Türken, Kanaken, Kameltreiber, Pasalaken, ja, was es alles für Begrifflichkeiten gab, die einem wirklich manchmal den Hals zugeschnürt haben, weil das auch so akzeptiert wird, dass wenn in den Runden irgendwie so Witze gemacht werden, auch keiner sagt, ja, sag mal, spinnst du, was sagst du da? Das hat es eigentlich nicht so gegeben. Deswegen, das fasst mich schon sehr, sehr, sehr an, wenn ich das so heute höre. Und mir fehlt leider ein Stück weit, wenn ich jetzt doch noch mal persönlich meine Meinung einbringen darf, so die Glaubwürdigkeit von denjenigen, die das Parteiverbot so jetzt nach vorne schieben, ne? Ob es jetzt Grüne, SPD oder CDU ist, mir fehlt so ein bisschen die Glaubwürdigkeit, dass es da tatsächlich um die Menschenwürde der migrantischen, arabischstämmigen, muslimischen Community geht. Ich habe manchmal so den Eindruck, es ist auch ein Stück weit so Argumentationsmasse gegen einen politischen Wettbewerber, weil wenn du mal in die Communities reinfragst, was wirklich die Menschenwürde von den einzelnen migrantischen Leuten irgendwie wirklich da was getan werden könnte, dann wäre es wirklich auf den Einzelfall zu hören, ja, und nicht nur auf so eine Demo zu gehen, wo interessanterweise kaum Menschen mit arabisch-muslimischem Migrationshintergrund sind. Und ich glaube, das ist auch nachvollziehbar, warum da kaum einer hingeht.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, als Mensch, würdest du dir wünschen, dass es solche Aussagen und eine Partei, aus der solche Aussagen auffallend oft kommen, nicht mehr gibt? Als Juristin bist du aber skeptisch, dass ein solches Verbotsverfahren gelingen kann, dass genug Beweise quasi für die Verfassungswidrigkeit erbracht werden?
Also wenn du mich als Mensch fragst, natürlich wünsche ich mir das. Wobei, nochmal, ich auch aus den anderen Parteien nicht sehe, dass da ein besonders anderer Kurs gefahren wird. Die Begrifflichkeiten, die Wörter sind andere. Aber ich habe da zum Beispiel Joachim Gauck vor 10, 12 Jahren im Ohr, wie er vor der Überfremdung gesprochen hat und dass man das doch ernst nehmen müsse. Das sind so Sachen, die für mich ehrlich gesagt genauso schlimm klingen. Ja, es ist mir egal, wie du es nennst. Die Begrifflichkeiten mögen vielleicht dann irgendwie etwas zartere Gemüter irgendwie aufreiben, aber ich höre schon bei solchen zarten, netten Formulierungen, höre ich schon sehr intensiv hin. Und ich muss auch zur Kenntnis nehmen, dass die einzige Partei eine wirkliche Rechtsfolge, wenn wir wieder beim Technischen sind, an Doppelstaatler gemacht haben, die sich irgendwie hier antisemitisch geäußert haben, die CDU war, die im Wahlprogramm hatte, dass Doppelstaatler dann ihren Pass verlieren sollen. Und das finde ich schon auch ehrlich gesagt bedrückend. Und natürlich als Juristin würde ich auch ganz klar sagen, dass das Parteiverbot hier nicht der richtige Weg ist.
Ann-Kathrin, wie hat eigentlich die AfD selbst auf diese Einstufung des Verfassungsschutzes als Partei, die gesichert rechtsextrem ist, reagiert? Hat Alice Weidel da intern getobt oder freut man sich letztlich sogar darüber, weil es ja noch mehr Aufmerksamkeit bringt?
Also es ist total interessant. Es gibt so eigentlich alles kannst du finden, aber das Hauptding war erstmal, dass es gar nicht von oben irgendeine gesteuerte Kommunikationsansage oder so gab. Also von wegen Professionalisierung, klar, die hat ein Stück weit bei der AfD stattgefunden, aber bei sowas zum Beispiel gar nicht. Klar, man hat dann gesagt, wir klagen jetzt. Aber mir haben dann AfD-Bundestagsabgeordnete eigentlich gesagt, ja, wir haben dann mal geguckt, was hat die Chefin denn getwittert, damit wir irgendwie wussten, wo wir uns ranhangeln müssen, so ungefähr.
Ich glaube, die waren auch echt überrascht, ne?
Oh, ja, der Zeitpunkt hat sie natürlich auch überrascht. Und trotzdem, alle wussten ja, dass es eigentlich schon letzten November kommen sollte. Also natürlich hätte man da vorbereitet sein müssen, würde ich mir denken. Man hat dann irgendwie Tage danach irgendwie an die Beamten in der Partei und die Mitglieder mal so einen Rundbrief verschickt. Aber an sich ist es schon so, dass man, also man hat sehr große Angst vor dem Verbotsverfahren, weil man, glaube ich, schon genau weiß, dass das möglich wäre, dass das durchgeht. Oder also ich bin ja relativ überzeugt, dass es durchginge. Oder dass zumindest Minimum 4 Landesverbände verboten werden dürften und die parteiliche, also die Finanzierung sozusagen ihnen entzogen würde. Darüber reden die natürlich ungern öffentlich, dass sie davor Angst haben, weil das ja sehr viel aussagt. Man muss auch sagen, das Ding bei Karlsruhe ist ja, dass die explizit schreiben, es soll ein Frühwarnsystem sein. Und da kann man ja bei der Größe der AfD aktuell nicht mehr von reden. Insofern ist es so interessant, dass wir in der Debatte immer, muss es heißen, wir müssen hundertprozentig sicher sein und so weiter. Und wahrscheinlich erst so kurz davor, bevor der gewaltsame Umsturz passiert. Aber eigentlich ist das von den Müttern und Vätern des Grundgesetzes als Frühwarnsystem gedacht. Aber ja, es war total Chaos in den Tagen danach.
Was könnte denn in einem Verbotsverfahren, was dann in Karlsruhe geprüft wird, quasi nochmal an neuen Argumenten gegen die Verfassungskonformität der AfD kommen, was in diesem 1100 Seitenbericht des Verfassungsschutzes noch nicht drin ist?
Also wir haben ganz klar gemerkt und auch nochmal mit Menschen aus den Verfassungsschutzämtern gesprochen, dass denen relativ klar war, dass das geleakt wird und dass sie deswegen eben 98% oder was, ich habe es jetzt nicht ausgerechnet, aber öffentliche Aussagen drin waren. Also der größte Großteil war eben das, was man auch selber hätte finden können, wenn man denn sich die Mühe machen würde, alle Facebook-Accounts und Co. durchzugucken und alle Veranstaltungen nachzuhören und so weiter. Wenn man aber den Schritt zu einem Verbotsantrag gehen würde, dann würde man natürlich, das ist dann der letzte Schritt, da würde man dann alles, was man hat, irgendwie dazu packen. Also da werden dann die ganzen Sachen, wo jetzt Ermittlungen stattfinden, Spionage, Korruption, Russland, China, all diese Dinge kämen dazu. Und natürlich auch die Sachen, die sie aktuell über Observation oder sonstige nachrichtendienstliche Mittel bekommen haben, kämen dann auch dazu. Die wollte man halt jetzt nicht offenlegen.
Werbung.
Unser heutiger Werbepartner ist BookBeat. Es ist im Sommer besonders angenehm, einfach mal auf einer Wiese zu liegen, den Stimmen der Vögel zu lauschen, ja, natürlich, oder möglicherweise auch einem richtig tollen Buch. Und das ist jetzt bei BookBeat ein richtig geiles Angebot, denn unter dem Motto 3 Bücher, 3 Monate erhaltet ihr 90 Tage kostenlos Zugang zu über 1 Million Hörbüchern und Hörspielen. Da kann ich euch folgende Hörbücher, die mir sehr gut gefallen haben, wirklich von Herzen empfehlen. Zum Beispiel Glück von Jackie Tomei. Es handelt von Müttern, Mutterschaft, der Entscheidung gegen ein Kind. Es ist witzig geschrieben, es ist klug, wie alles von Jackie Tomei, und man kann es sich ganz hervorragend anhören. Genauso das Buch Der wiedergefundene Freund von Fred Uhlmann. Eine kleine, ja, es ist fast noch eine Novelle, kein ganzer Roman, der in diesen Zeiten aktueller ist denn je und vielleicht eines der, ja, der berührendsten Enden aller Zeiten hat. Das sind meine ultimativen Buchtipps für den Sommerurlaub. Und somit ist klar, mit BookBeat kann in diesem Sommer wirklich keine Langeweile bei Bahn, Autofahrten oder Spaziergängen aufkommen. Es lohnt sich sehr. Es ist ein super Angebot. Denn für 9,99 Euro im Monat, für Studenten sogar nur 4,99 Euro im Monat, da möchte man sich doch gleich wieder immatrikulieren, da kannst du über 1 Million Hörbücher und E-Books streamen. Erhalte persönliche Buchempfehlungen basierend auf deinem Geschmack, passe die Lesegeschwindigkeit flexibel an, erstelle deine persönlichen Buchlisten für jede Gelegenheit und mit dem Schlaftimer verpasst du keine Minute. Mit dem Code PRESSECLUB, PRESSECLUB90, also PRESSECLUB90, alles kleingeschrieben und Presseclub natürlich mit K, erhaltet ihr 90 Tage kostenlos Zugang zu über 1 Million Hörbüchern und Hörspielen. 90 Tage, das heißt insgesamt 40 Hörstunden. Das Angebot gilt nur für NeukundInnen und ist bis einschließlich 12. Juni 2025 gültig. Alle Infos dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dem heutigen Presseclub.
Es gab Kritik am Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verfassungsschutzberichtes. Das war die noch Innenministerin Nancy Faeser, die es quasi an ihrem letzten Amtstag ohne intensive behördliche Prüfung ihres eigenen Ministeriums diese Hochstufung öffentlich gemacht hat. Alexander Dobrindt, ihr Nachfolger, war offenbar nicht davon begeistert. Es gibt aber auch Kritik an der Institution Verfassungsschutz an sich. Felix, würdest du sagen, das ist das Gremium, was darüber befinden sollte, wer hier als rechtsextrem gilt und wer nicht?
Nein, ganz sicher nicht. Ganz sicher braucht es eine Behörde für Spionageabwehr, was ja auch zu den Aufgaben des Verfassungsschutzes gehört. Was es sicherlich nicht braucht, ist ein Frühwarnsystem der politischen Öffentlichkeit. Ich hätte da einfach sehr viel mehr Vertrauen in die Bundesrepublik, in die politische Öffentlichkeit, in die etablierten Parteien,
in den Journalismus.
Und du hast einen solchen Inlandsgeheimdienst, der so gegen auch politische Parteien vorgeht und sie halb öffentlich beobachtet und bewertet, ja in keiner anderen westlichen Demokratie. Jetzt kann man sagen, bei uns ist irgendwie das Dritte Reich erst ein Menschenalter her, aber ich würde sagen, die Zeit hat gereicht. Das ist eine stabile Demokratie. Und deshalb, wir haben jetzt ganz viel über Details geredet und einzelne Zitate. Ich möchte noch mal sagen, warum ich ganz grundsätzlich nicht nur diese Bewertung schwierig finde, sondern auch ein Parteiverbotsverfahren kritisch sehe. Wir müssen doch mit einer solchen Partei, die so kommuniziert, wie sie kommuniziert, als politische Öffentlichkeit umgehen können. Also der Erfolg der AfD, auch im Osten, wo sie Volkspartei ist, ist ja nicht vom Himmel gefallen. Du hast einmal vorhin schon kurz erwähnt, die Migrationskrise, die ist ja ohne jeden Zweifel da. Insofern hat auch der Alexander Dobrindt meiner Meinung nach recht, wenn er sagt, nicht wegverbieten, sondern wegregieren. Also wenn es ein offensichtliches politisches Versagen gibt auf einem zentralen Feld, dann ist es doch in allererster Linie Aufgabe der etablierten Parteien oder jetzt der neuen Regierung, dieses Problem zu lösen. Und die Lösung ist nicht sozusagen die Partei, die dieses Problem öffentlich im Marketing bewirtschaftet, wegzuverbieten, dann ist das Problem ja nicht weg.
Ann-Kathrin hat so heftig mit dem Kopf geschüttelt. Warum?
Naja, weil irgendwie diese Argumente, seit es die AfD gibt und sie dann in den Umfragen stieg, immer wieder kamen und es nie geklappt hat. Wir haben sicherlich sehr viele Menschen aufgenommen, 2015, 2016. Dann wurde das Problem gelöst durch den Erdogan-Deal. Kann man jetzt auch kritisch sehen oder toll finden, egal. Dann hat man 2018, 2019 gingen die Zahlen noch mal ein bisschen hoch, aber vor allen Dingen hat man sich in der Union darüber gestritten, Merkel und Seehofer, atmender Deckel und Obergräber, also die Älteren erinnern sich. Und dann ging die AfD wieder runter, wenn man aufgehört hat, immer über das Thema zu reden. Und ich frage mich ehrlicherweise, welche Krise denn jetzt noch? Die Zahlen sind runtergegangen, es gibt die härteste Asylpolitik seit 1990 in Deutschland, Europa macht mehr. Also es ist ja nicht so, als wäre nichts passiert, aber es klingt immer so.
Ja, ich weiß auch nicht, Versagen hattest du gesagt, Felix, ne? Also das ist mir, dieses Wort ist mir jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen zu hart, um das zu beschreiben. Aber was wir durchaus gesehen haben bei Drehs, wenn wir in den Erstaufnahmeeinrichtungen waren oder eben auch in den Kiezen, wo solche Einrichtungen entstehen sollen, da haben wir doch durchaus gemerkt, also dass das gesellschaftliche Spannung einfach bringt. Ja, also wenn du da sehr viele Menschen aus einem anderen Kulturkreis hast, ich habe in einem Bezirk in Pankow gedreht, da war das wirklich so Wand an Wand fast, ne? Wo du einmal diese Häuserfassade hattest mit den ordentlich bestückten Blümchen auf dem Balkon und auf der anderen Seite die Einrichtung, von denen natürlich Geräuschemissionen ausgegangen sind. Die Leute, ne, weil sie da ja auch zusammengepfercht sind, das ist menschlich alles nachvollziehbar. Es war laut, es war teilweise unorganisiert und da haben die Leute schon auch ganz klar gesagt, wir können nicht mehr, das ist einfach zu viel. Ich finde, das muss man mitdenken und wenn ich mir noch einen weiteren Punkt erlauben darf, in dem Gutachten steht durchaus auch, dass es nicht nur die Frage der Migration war, die zu diesem wahnsinnigen Boost der AfD in den letzten Jahren geführt hat, sondern sie durchaus auch gerade im Osten noch so ein bisschen Ausläufe der Corona-Pandemie wieder mit politisch umgegangen ist, dass sie daraus ein bisschen was saugen konnten und auch die Positionierung, das Thema Gender-Wahnsinn, Wokismus und was du da alles so gesehen hast, Energiekrise, Wirtschaftskrise und Ukraine.
Ann-Kathrin,
möchte gerne auch noch einmal ganz kurz was dazu sagen, weil das, finde ich, kann man so nicht stehen lassen, dass es irgendwie 2015 und 2016 eine ungeregelte Migration gab. Dann gab es einen Erdogan-Deal und seither ist alles gut.
Die Zahlen gingen danach deutlich runter.
Sie sind aber nach wie vor sehr hoch. Also wir haben ja auch im vergangenen Jahr immer noch eine illegale Zuwanderung gehabt in der Größenordnung einer deutschen Großstadt. Und von den ausreisepflichtigen Menschen im Land wird im Schnitt jeder Zehnte nur ausgeschafft. Du hast eine erodierende innere Sicherheit. Du hast Statistiken, die eindeutig belegen, dass beispielsweise bei Gewaltverbrechen Menschen aus Afghanistan weit überproportional vertreten sind. Ich glaube, irgendwie knapp 800% häufiger. Bei Sexualdelikten Menschen aus einzelnen afrikanischen afrikanischen Ländern. Das sind natürlich nicht alle Migranten. Und natürlich gibt es auch, da haben wir ja schon hier im Podcast früher drüber geredet, sehr erfolgreiche und erfreuliche Migrationsgeschichten. Aber in der Summe gibt es eine Überforderung. Das sagen auch deutsche Kommunalpolitiker, das sagt irgendwie der Deutsche Städtetag. Also hier so zu tun, als hätten wir keine Migrationskrise mehr, ist, also finde ich wirklich lächerlich.
Habe ich auch nicht gesagt, ne?
Was wäre denn deine Prognose? Angenommen, es gelingt der Regierung Merz, die Zahl der Migranten, die neu kommen, deutlich zu reduzieren. Ein Großteil der Bevölkerung hat das Gefühl, okay, da mag es mal ein Problem gegeben haben, aber jetzt nicht mehr und vielleicht wächst die Wirtschaft auch noch. Glaubst du, das ist ja die Theorie hinter dem, was Dobrindt, aber auch Merz sagen, wir brauchen kein Verbotsverfahren, wir müssen die Hauptprobleme adressieren. Glaubst du, dass das die Konjunktur für die AfD nehmen würde, dass sie auch sichtbar, nicht nur in Umfragen, sondern dann auch in Wahlen schrumpfen würde?
Ich fürchte nein, beziehungsweise wenn, dann nur zu so einem sehr kleinen Teil. Und ich habe dafür auch Gründe. Das eine ist, dass eben, wenn man den Schritt einmal rüber macht zur AfD, ein Reststigma ist ja schon noch da, dann glaubt man noch mehr, was einem die Top-Funktionäre so erzählen. Das heißt, man ist dann überzeugt davon, dass Deutschland den Bach runtergeht, dass man eh keine gute Zukunft hier hat, dass wir unsere Ethnie aufgeben, all diese Dinge. Und man hat sich ja auch von allen anderen Parteien abgewandt. Wir sehen die letzten Jahre und auch die letzten Wahlen ganz konkret, Wählerwanderung zurück zur AfD gibt es nicht. Die einzigen, die es geschafft haben, der AfD irgendwie Wähler abzunehmen bislang, war es BSW. Und dann haben wir eben noch das Problem, darüber haben wir noch nicht gesprochen, und das ist nun mal auch in der Forschung sehr gut belegt, dass das größere Problem eigentlich die Normalisierungseffekte sind. Natürlich, wenn es dreimal denselben Skandal gab oder einen ähnlichen, ist er beim vierten Mal nicht mehr so aufregend. Das heißt, die Sachen, die die AfD so getan hat, die sorgen jetzt nicht mehr so für sehr viel Aufregung. Und dann haben wir noch zum Teil eine CDU und zum Teil eine FDP gehabt, die jetzt eben die letzten Jahre als größte Oppositionskraft oder als innere Opposition der Ampelregierung sozusagen immer wieder Narrative, natürlich in weniger krassen Worten, aber trotzdem Grundnarrative, so wie Iris es eben auch gesagt hat, übernommen haben. Wir hatten selbst einen Kanzler der SPD, der endlich im großen Stil abschieben wollte. Wir hatten einen Robert Habeck, der gesagt hat, wir müssen jetzt endlich mal. Das heißt, warum sollen die Leute, die Wähler denn zurückkommen, wenn ihnen alle Parteien sagen, irgendwie in einem kleineren Maße hat die AfD ja schon recht. Man hat damit das eben sozusagen, natürlich überhaupt nicht, will die nicht vergleichen, die Parteien, nicht mich jetzt wieder falsch verstehen bitte, aber natürlich macht das was und man wählt am Ende im Zweifel dann doch das Original.
Ich finde, das ist ein ganz zentraler, schwieriger Punkt, Ann-Kathrin, was du gerade gemacht hast, nämlich zu sagen, da hat sich eine AfD-Sprache, ein AfD-Narrativ durchgesetzt und ist auch, also sinngemäß, in andere Parteien durchgesickert. Auch der Scholz redet schon so, auch der Habeck redet schon so. Das ist, glaube ich, was den politischen Diskurs in diesem Land so schwierig macht, dass Menschen, die eine andere Migrationspolitik wollen oder auch Vertreter etablierter Parteien, die sich dann irgendwann dazu durchringen, irgendwie so einen Kurs, eine Kurswechsel mitzumachen, dass denen sofort so ein Etikett aufgebatscht wird der angeblichen AfD-Nähe oder des AfD-Sprechs. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Also wir als NZZ und ich auch ganz persönlich als Autor, ich sehe die politische Brandmauer sehr kritisch, ich sehe den Verfassungsschutz kritisch und ich halte nichts von einem AfD-Parteiverbot. Nichtsdestotrotz gibt es überhaupt keine Nähe zu dieser Partei, keine Sympathie. Ich sehe die sehr kritisch. Aber auch mir wurde schon irgendwie eine Nähe unterstellt. Ann-Kathrin, du hast das, glaube ich, auch mal gegenüber einem anderen Schweizer Medium so behauptet. Und das ist einfach Kokolores. Und ich glaube, es wäre ein offener, fairerer, liberalerer, gelassener Diskurs, wenn wir damit aufhören würden.
Naja, wie gesagt, es gibt ja sehr gute Forschung dazu, was Normalisierungseffekte bedeuten. Und wenn man dann eben Äußerungen hatte, wie endlich im großen Stil abschieben, dann sendet man sofort die Botschaft, dass man es noch nicht tut. Man gibt also damit schon mal erstmal denen, die sagen, ihr schiebt nicht genug ab, recht. Ist die Frage, ob man so kommunizieren will, ist jetzt nicht mein Problem, sondern die des SPD-Kanzlers und Kanzlerkandidaten gewesen. Kleine Paschas, die nehmen uns die Zahnarzttermine weg. Diese Dinge hat es davor in der CDU nicht gegeben und die AfD war deutlich kleiner. Das muss man einfach so sagen. Mhm. Die AfD war deutlich kleiner und man hat sie eben nicht halbiert, sondern leider verdoppelt. Das ist ja Fakt. Was passiert ist die letzten Jahre?
Ja, ich weiß nicht, ich erinnere mich so ein bisschen an die 90er Jahre, wo es dann durchaus bei CDU und CSU Äußerungen gegeben hat, die mir wirklich sehr übel aufgestoßen sind. Ich will das nicht jetzt damit irgendwie besser machen. Ja? Also, dass es diese Aussagen auch heute noch gibt, ist wirklich schwierig. Aber ein Stück weit bin ich da bei Felix. Ich denke auch, dass ein Parteiverbot uns hier in der Sache nicht wirklich weiterhilft, weil das ist jetzt eine Binse, ne? Das wird auch jedes Mal gesagt. Die Wähler dieser Partei würden dadurch nicht verschwinden. Sie sind immer noch da.
Das ist sicherlich ein Problem.
Gerne auch noch. Ein Punkt wäre mir noch wichtig. Also erstmal, ich gebe dir recht, Ann-Kathrin, mit den kleinen Paschas. Also das, dass man einfach nur rhetorisch vulgär und hemdsärmlich und platt wird, das ist natürlich nicht die Lösung. Und das hat die Union in den vergangenen Jahren durchaus ja auch immer mal wieder probiert. Irgendwie Herr Dobrindt hat ja auch mal irgendwie eine konservative Revolution ausgerufen, die er dann ganz schnell wieder kassiert hat, als er dann irgendwie darauf hingewiesen wurde, dass das wirklich ein neurechtes Projekt ist. Du hast gesagt, die Daten geben es nicht her, dass Wähler der AfD dann irgendwann zurückkehren. Da würde ich aber jetzt tatsächlich mal die Vermutung äußern, dass das daran liegt, dass es eine migrationspolitische Wende bisher nicht gegeben hat. Also das, was jetzt der Koalitionsausschuss ja auf den Weg gebracht hat, irgendwie diese Turbo-Einbürgerung zurückzudrehen, nicht mehr nach 3 Jahren, kein Familiennachzug, übrigens auch nicht zum ersten Mal für sogenannte subsidiär Schutzberechtigte, das können wirklich nur allererste Schritte sein. Die werden auch nicht irgendwie die große Wende in der Migration bringen. Es bräuchte andere Hebel. Aber wenn die Union sich da rantrauen würde, Stichwort beispielsweise, muss man auch ans individuelle Asylrecht ran. Thorsten Frey hat ja mal so einen Vorstoß gewagt. Das fände ich, also das wäre diskussionswürdig. Den Mut bräuchte es. Und da wäre ich persönlich sehr optimistisch, dass die AfD dann in 4 Jahren nicht größer, sondern deutlich kleiner wäre als
das,
heute.
Wenn ich da kurz mal was zu sagen darf, das ist zwar alles richtig, was du gerade aufgezählt hast, aber ich würde dem total widersprechen, dass das wirklich mit einzelnen Maßnahmen, wie gerade skizziert, dass man da wirklich eine Migrationswende hinbekommt. Es ist eigentlich doch viel...
Er hat ja gesagt, er fordert viel mehr.
Und das ist aber auch nichts ist, was man nationalstaatlich auf die Reihe kriegt, sondern das muss im Konzert eigentlich mit den europäischen Nachbarn erfolgen.
Richtig.
Und vielleicht muss man auch mal, und das ist auch etwas, was mich in dieser Debatte wirklich stört, dass da immer so getan wird, dass wir uns da schützen müssen, Mauern hoch, keinen mehr reinlassen, als wenn die Menschen, die sich in Afghanistan, Syrien oder weiß ich nicht wo auf dem Weg machen, als würden die das tun, nur um hier zu sein. Und wir vergessen manchmal sehr stark, dass wir auch durchaus mit unserer Außenpolitik manchmal Beiträge dazu leisten, dass diese Länder in diese Situation geraten und die Menschen dann fliehen müssen. Und das sieht man gerade am Beispiel Syrien 2015 ganz deutlich.
Und wir vergessen auch deutlich darüber zu reden, also wenn man die Wirtschaft fragt, dann brauchen wir eher mehr Einwanderung als weniger. Ich finde das überhaupt nicht toll, Menschen sozusagen nach ihrem, was können sie steuerlich oder sonst wie für uns leisten, bemessen. Aber wenn man schon diese Argumente bemühen will, dann ist es eben nicht so, einfach alle raus und... Ich meine, das individuelle Grundrecht auf Asyl ist eine Lehre aus der Nazi-Zeit gewesen. Also daran zu gehen, fände ich überhaupt nicht mutig, sondern ziemlich entsetzlich. Ich möchte aber eine Sache auch noch kurz festhalten. Ich habe nie behauptet, dass einfach die AfD verbieten, dann ist alles gut. Das möchte ich dann doch noch einmal sagen. Das ist kein einfacher Weg. Und man muss natürlich irgendwie das gut erklären und begründen und so weiter. Aber umso wichtiger ist es eben, diese Brandmauer auch in Sprache und Themen oder bestimmten einzelnen Forderungen aufrechtzuerhalten, weil sonst macht es wirklich keinen Sinn. Warum die verbieten, wenn man dann am Ende einen Teil ihrer Politik macht?
Felix, du bist nicht nur gegen den Versuch, die AfD zu verbieten. Du hast auch geschrieben, die Ausgrenzung hat die AfD groß gemacht. Wer sie wieder kleinkriegen will, muss sie mitregieren lassen. Wäre es dir jetzt bei der jüngsten Regierungsbildung lieber gewesen, wenn die CDU mit der AfD, was ja auch eine Mehrheit gehabt hätte, regiert hätte, statt mit der geschrumpften SPD und dann wir eventuell einen Bundesinnenminister Björn Höcke gehabt hätten?
Da möchte ich eines vorweg schicken. Ich habe das in einem Kommentar vor über einem Jahr geschrieben, allerdings nicht irgendwie mit dem heimlichen Wunsch, dass die AfD das Land regiert, sondern unter der Fragestellung, was kann die AfD wieder kleinkriegen? Und ich finde, der Erfolg der Brandmauer spricht sehr deutlich dafür, dass die Ausgrenzung die AfD eben nicht klein, sondern immer groß und immer größer macht. Und irgendwann wirst du im Osten die Situation haben, dass sie eine absolute Mehrheit hat. Also das ist, finde ich, nur eine Frage der Zeit. Und deshalb wäre die Frage, Und da wäre sicherlich nicht der Bund sozusagen das erste Experimentierfeld, ob es nicht klüger wäre, sie in die Verantwortung zu zwingen, wo sie sich relativ schnell, da wäre ich ziemlich sicher, entzaubern würde. Es ist eines, vom Spielfeldrand immer auf die sogenannten Kartell- und Altparteien zu schimpfen und zu sagen, was die alles falsch machen. Und es ist ganz was anderes, dann plötzlich beispielsweise in einem ostdeutschen Bundesland dafür zu sorgen, dass irgendwie nicht besetzte Lehrerstellen besetzt werden.
Oder dass man halt wirklich Leute so einfach abschieben kann, wenn das Herkunftsland eben nicht mitspielt. Das finde ich nämlich wirklich total spannend, wenn man die ja fragt, ja, wir schieben die einfach ab, wir streichen denen die Entwicklungshilfe, dann läuft das.
Okay.
Das fände ich schon interessant.
Ich will aber zurück zu dieser Sache. Also kann man sie von der Macht fernhalten? Wir haben im nächsten Jahr Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und in Mecklenburg-Vorpommern. Bei der Bundestagswahl gab es in diesen beiden Ländern Zweitstimmenergebnisse für die AfD, also mit Abstand stärkste Kraft. In Sachsen-Anhalt hatten sie, glaube ich, 37%. Wenn man das jetzt hochrechnet und bei einer Landtagswahl kommt sie auf knapp über 40, dann sind wir in Kategorien der absoluten Mehrheit. Macht dir das keine Sorge?
Ja, eben drum. Also deshalb würde ich ja sagen, wäre es doch klüger, sie eben in diese Verantwortung zu zwingen, bevor du solche Zustände hast.
Ankatrin.
Also es ist, glaube ich, ganz kurz, wenn ich den Gedanken noch beenden darf, es wäre, wahrscheinlich ist es dafür auch schon zu spät, es wäre wahrscheinlich klüger gewesen, die AfD irgendwo in die Verantwortung zu zwingen, als die Verhältnisse noch so waren, dass sie dann ganz klar Juniorpartner gewesen wären.
Also vielleicht müssen wir uns einmal noch die Brandmauer angucken. Was hat die gebracht oder was nicht? Wenn wir uns angucken, dass es die ersten wirklichen Risse darin oder Einschlaglöcher oder wie auch immer man es nennen will, hatten, war ungefähr so, also in Kommunen schon ein bisschen früher, aber so die letzten 2,5, 3 Jahre gab es da so die richtigen Grenzüberschreitungen. Ja, das war zeitgleich zu, also logischerweise zeitgleich zu der Phase, wo dann eben Friedrich Merz Parteichef wurde und auch die CDU entsprechend ausrichten wollte, ein bisschen weg vom Merkel-Kurs, mehr nach rechts außen im Vergleich zu vorher bei Merkel. Und da sieht man eben, dass eben genau dadurch, dass dann Wählerschaft merkt, okay, sie kann einen Effekt haben, die anderen Parteien werden so nervös und die machen jetzt Dinge mit uns, dass das eben den Effekt hat, dass die Partei stärker wird, dass man eben sieht, okay, also diese ganz markanten, wo es dann auch ganz viele Artikel noch dazu gab, weil es die ersten Beispiele waren, das waren ja immer Sachen aus dem Feld des Kulturkampfes, des Kampfes gegen erneuerbare Energien, Gendern, es wurden irgendwie in der Kommune 2 Stolpersteine nicht vergeben, weil die davor Kommunisten waren, bevor sie vor den Nazis ermordet waren. Das waren die Fälle, wo CDU, AfD oder Freie Wähler oder FDP mit der AfD zusammengearbeitet haben. Das heißt, bis dahin hat die Brandmauer sehr gut funktioniert und die AfD war deutlich kleiner. Und erst dann, als diese Risse kamen, wurde sie stärker.
Jetzt blicken wir nach diesen ganzen Argumenten ein wenig ratlos in die Zukunft. Deshalb seid ihr auch als Orakel gefragt. Ich habe dich schon in deiner Eigenschaft als Juristin mehrfach angesprochen, Iris. Was glaubst du, in 5 Jahren wird die AfD verboten sein?
Ich glaube es wirklich nicht. Und nicht, weil ich es nicht will, sondern weil ich einfach nicht glaube, dass die Belege dafür ausreichen.
Felix?
Ich halte das auch für so gut wie ausgeschlossen. Und ich möchte, wenn ich darf, Markus, noch eine ganz kurze Erwiderung machen zu dem, was Ann-Kathrin gerade gesagt hat. Da ist dir en passant eine Formulierung rausgerutscht, die ich finde, die ist vielsagend. Du hast gesagt, Merz habe die CDU noch ein bisschen nach rechts außen rücken wollen. Und auch das, finde ich, ist wieder ein Beleg dafür, wie man irgendwie mit diesen Themen nicht umgehen sollte. Also wenn das, was Friedrich Merz vor der...
Im Vergleich zur Merkel-CDU,
ja,
habe ich explizit gesagt.
Nein, aber
das ist genau das, was ich meinte.
Nee, Ann-Kathrin, aber rechts...
Doch?
Ja, aber pass auf. Lass mich den Satz noch zu Ende sagen. Rechtsaußen steht für mich wirklich für Rechtsextremismus. Also außen am äußersten Rand der Rechten, da sind sozusagen die Extremisten unterwegs. Und dahin
aber
wollte,
ich habe noch niemals in meinem Leben die CDU und die AfD verglichen. Also das mir jetzt zu unterstellen, ist wirklich absurd.
Nein, aber der Begriff
Rechtsaußen...
Ich darf auch nochmal sagen, der Begriff Außen ist vielleicht hinzugerutscht und so nicht gemeint gewesen. Aber dass er sie im Vergleich zur Merkel-Zeit rechter positionieren wollte,
absolut.
Das war ja erkennbar so.
Ja, aber es ist finde ich, ein nicht ganz unwichtiges Detail. Und ich würde auch sagen, dass nicht die Risse dafür gesorgt haben, dass die AfD wieder stärker geworden ist, sondern es gab ja sehr gravierende Beispiele und Fälle und Folgen dieser Migrationskrise. Also erinnern wir uns an Solingen, erinnern wir uns an Aschaffenburg, erinnern wir uns an fast tägliche Messerangriffe. Also nochmal, die erodierende innere Sicherheit ist ein zentraler Grund, weshalb diese Partei, die dieses Thema so stark bewirtschaftet, so erfolgreich ist. Und wenn die jetzige Regierung es schafft, dagegen zu steuern, dann wird das der Hebel sein.
Das ist deine Hoffnung?
Aber eine Frage, die CDU hat das Thema doch auch bewirtschaftet, exakt diese Beispiele, die du genannt hast. Warum hat die das dann nicht stärker gemacht und die AfD kleiner?
Ich glaube, die Union, und das hat ja Friedrich Merz auch selbst immer wieder thematisiert, oder auch Carsten Linnemann hat das getan, die stand und steht vielleicht auch bis heute aus Sicht vieler, vor allem konservativer Wähler, unter dem Verdacht, dass sie das eine sagt und das andere macht. Und ganz viele Wähler haben dann wahrscheinlich gedacht, okay, er sagt jetzt, dass ihr dieses oder jenes anders machen wollt als irgendwie in der Merkel-Ära, aber das müsst ihr uns erstmal beweisen. Und jetzt sozusagen steht der Beweis aus, jetzt können sie es beweisen.
Ann-Kathrin, du hast dich im Laufe dieser Diskussion mehrfach so geäußert, dass ich den Eindruck hatte, du hältst das Verbotsverfahren für alles andere als aussichtslos. Was denkst du in 5 Jahren?
Ich glaube, wenn es einmal in Karlsruhe läge, dann halte ich es für durchaus sehr erfolgsversprechend. Aber ich habe Zweifel daran, dass es dorthin kommt. Ich bin gespannt. Bremen möchte ja einen entsprechenden Antrag einbringen, ob es dafür dann eine Mehrheit im Bundesrat gibt. Man könnte auch analog zu dem NPD-Verfahren, die übrigens auch als verfassungsfeindlich danach galt, nur eben nicht verboten wurde, weil sie zu klein war, dass man eben eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe oder Ähnliches bildet, da nochmal alles zusammenschmeißt und dann den Weg gehen könnte, wenn es denn eben eine Mehrheit dafür gibt.
Wir machen hier einen Punkt für heute. Ihr habt mir, um die Woche zu komplettieren, aber noch ein paar Rubriken zugeschickt. Jede eine. Und mit Themen, die sonst noch Relevanz hatten. Wir beginnen mit dir, Ann-Kathrin. Das ist deine Rubrik.
Das kann man sich nicht ausdenken.
Ja, ich war dann doch sehr geschockt von diesem Erdrutsch da in Blatten. Das hat man so noch nie gesehen oder ich zumindest nicht. Und da stellen sich mir noch ganz viele Fragen, was da vielleicht der Auslöser war. Das heißt zum Teil Klimakrise, zum Teil andere Gründe. Aber das ist wirklich ja erschreckend und kann man sich kaum vorstellen, so ein ganzes Dorf aus Radit von so einem Erdrutsch. Und ja, hätte ich mir nicht ausdenken können.
Betretenes Nicken in der Runde. Ich glaube, es ging uns ähnlich.
Ja, total krasse Bilder.
Dann sind wir bei deiner Rubrik, Iris.
Performer der Woche.
Ja, der Performer der Woche ist, ich glaube, es wird einige nicht überraschen, Friedrich Merz.
Ach.
Weil was der hingelegt hat in den letzten Tagen, da kamen wir so in der Aktualität überhaupt nicht hin und her, mal eben die Nahostpolitik doch ein bisschen auf den Kopf gestellt, Selenskyj empfangen und dann am Abend noch im Koalitionsausschuss da das Sofortprogramm hingelegt. Bis zum Sommer soll ja jeder hier im Land merken, dass sich was verändert und zwar zum Besseren. Ich habe nur ein bisschen die Sorge, wenn er so High-Performer-mäßig unterwegs ist, dass das nicht irgendwie eine totale Bruchlandung wird, weil der Sommer, der steht ja vor der Tür, ne? Und außer dieser Liste mit den ganzen Spiegelstrichen vom Sofortprogramm ist noch nichts in Sicht. Also Performer ja, aber ob er liefert, I don't know.
Ja, es ist in der Wirtschaftspolitik will er den Unterschied machen und er ist ja erkennbar darum bemüht, auch wirklich eine komplett andere Ukraine-Politik zu machen. Als Selenskyj da war, hat er Dinge in Aussicht gestellt, der Unterstützung, auch der militärischen Unterstützung, auch bei der Waffenproduktion zu helfen. Das wäre Olaf Scholz nicht über die Lippen gekommen. Findest du das gut, Felix?
Also es ist auf jeden Fall konsequent, auch wenn diejenigen, die ihm jetzt vorwerfen, habe immer die Lieferung von Taurus in Aussicht gestellt und würde jetzt da irgendwie zögerlich sein, einen Punkt haben. Aber und die Reaktionen aus Moskau sind ja deutlich. Also die Drohungen könnten ja brachialer nicht sein.
Nein, da scheint man sich jetzt quasi auf Friedrich Merz als das neue Feindbild im Westen einzuschießen.
Absolut.
Ann-Kathrin, wie blickst du auf die ersten Schritte unseres neuen Kanzlers?
Ja, ich war vor allen Dingen überrascht über seine Äußerung Richtung Israel.
Ja.
Das habe ich so nicht erwartet. Vor allen Dingen, nachdem er gerade irgendwie Netanjahus Vize irgendwie empfangen hatte und auch bislang gesagt hat, Den Haag ist ihm egal und er würde Netanjahu empfangen, war ich dann doch
positiv
überrascht.
Mit Blick auf den Haftbefehl der
Strafgerichtshof.
Ja.
Da möchte ich auch gerne, wenn ich nochmal darf, dagegen halten. Ich war auch überrascht, ich war aber nicht positiv überrascht. Also wenn Friedrich Merz sagt, Israel darf nichts tun, was nun irgendwann ihre besten Freunde nicht mehr bereit sind zu akzeptieren, würde ich sagen, Israel darf tun, was Israel meint, tun zu müssen, um sein Überleben zu sichern. Und natürlich gibt es im Gazastreifen ein entsetzliches Leid. Man muss nur, finde ich, immer noch mal daran erinnern, wer am 7. Oktober irgendwie das alles begonnen hat. Und man muss daran erinnern, dass immer noch irgendwie fast 60 60 Geiseln in Haft sind und wahrscheinlich unter entsetzlichen Bedingungen vor sich hin vegetieren.
Trotzdem, das nicht in Abrede zu stellen, würde ich mir hier auch einen kleinen Widerspruch erlauben, weil am Ende des Tages geht es ums Völkerrecht. Es geht darum, dass gewisse Dinge nicht getan werden dürfen, sprich eben eine ganze Bevölkerung hier in Mitleidenschaft zu ziehen. Das ist auch ein völkerrechtlicher Grundsatz. Die Siedlungen im Westjordanland sind völkerrechtswidrig, Krankenhäuser zu beschießen, Sanitäter zu beschießen, auf Schulen loszugehen. Das sind alles Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und ich finde durchaus auch vor dem Hintergrund, dass in Deutschland sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund aus dem arabisch-muslimischen Raum leben, wir haben es eben erwähnt, sehr wichtig ist, dass auch an die ein Signal gegeben wird, Völkerrecht hat am Ende des Tages für alle zu gelten.
Und aber alle Menschen in Deutschland mit arabischem Migrationshintergrund können sich nach wie vor sicher im öffentlichen Raum bewegen. Wer erkennbar als Jude sich in einer deutschen Großstadt bewegt, der riskiert seine Gesundheit.
Und Menschen, die arabisch oder muslimisch aussehen, aus den Augen von manchen, haben ja auch durchaus Probleme mit Gewalt.
Absolut. Kopftuch runterreißen, anspucken etc. pp.
Und was das israelische Vorgehen in Gaza angeht, haben wir hier vor einer Woche eine passionierte Diskussion geführt. Empfehle ich zum Nachhören, ist zwar eine Woche alt, aber keineswegs veraltet, und wir sind am Schluss bei deiner Rubrik, Felix.
Das Eigentor der Woche.
Hat sich die neue Bundesregierung mit der Ernennung von Sophie Koch von der SPD zur Queer-Beauftragten geschossen? Das ist nämlich eine junge Politikerin, die noch Anfang des Jahres gegen die CDU mit protestiert hat, gesagt, sie habe mit Friedrich Merz die politische Mitte verlassen und sei unwählbar. Und dass die unionsgeführte Regierung dieser Frauen und dieses Amt gibt, ist, mag ein Erfolg für sie selbst und auch für die SPD sein, ist aber ein gigantisches Eigentor für die CDU.
Steht aber auch in der Reihe, die wir hier eben auch diskutiert haben, dass es doch einige Kurskorrekturen unter Friedrich Merz in der CDU gibt. Warum nicht auch dort? Ob es wirklich ein Eigentor ist?
Wir werden sehen, aber ich meine, an sich ist doch immer das Argument sonst, dass man für Liberalität und alles Mögliche eintreten soll, dann kann man auch sie das mal machen lassen.
Wir treten hier konsequent für Liberalität ein. Und zum Schluss seid ihr noch einmal als Experten gefragt, wenn ihr euch eine Woche nach vorne biebt, was glaubt ihr, wird das Thema der kommenden Woche sein, auch mit dem, was politisch dort ansteht? Was wird dann hier im Presseclub höchstwahrscheinlich besprochen?
Und nächste Woche?
Boah, da fragst du mich was. Ich weiß mit Blick auf meinen Dienstplan, was am Montag ansteht. Ich glaube, die Stichwahl in Polen, da gucken wir so ein bisschen drauf. Aber was so der Rest der Woche, I don't know.
Es heißt ja, Friedrich Merz bemühe sich nach wie vor eifrig um einen Termin bei Donald Trump. Mhm. Ende nächster Woche war zu hören, sei im Raum des Möglichen. Sollte es soweit kommen, hoffe ich sehr, Markus, dass ihr darüber reden werdet.
Was glaubst du, Ann-Kathrin?
Ja, ich wäre auch Richtung außenpolitisch gegangen, weil einfach da so viel los ist gerade. Aber vielleicht möchte auch irgendein CDU-Mensch nach vorne preschen mit irgendwelchen weiteren Wirtschaftsforderungen.
Okay, ich bin auf alles und nichts vorbereitet. Ich danke euch sehr für die lebhafte Debatte heute und wünsche euch jetzt ein richtig schönes Wochenende.
Vielen Ganz Dank. Lieben Dank. War Ebenso. Spannend.
Tschüss.
Ciao.
Der Apokalypse und Filterkaffee Presseclub ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Gastgeber Markus Feldenkirchen. Redaktion Imre Balzer. Produktion Kate Kubel und Hannah Marahiel. Executive Producer Micky Beisenherz und Tobias Baukhage. Ton und Schnitt Niki Fränking, Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden des Apokalypse und Filterkaffee Presseclubs gibt es jeden Samstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Rubriken und Stimme der Vernunft, Bettina Rust.